HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Wir glauben, dass Russland einen großen Schlag gegen die Ukraine in den kommenden Wochen plant.
Vielleicht provozieren sie uns nur. Vielleicht ja, vielleicht nein. Niemand weiß, was unser Feind denkt.
Wir werden auf konkrete Vereinbarungen bestehen, um auszuschließen, dass sich die NATO noch weiter Richtung Osten ausdehnt und für uns bedrohliche Waffensysteme nahe an russischem Territorium aufstellt. Die NATO ist wie ein Schutzschirm. Wer unser Land erobern will, wird es sich dann genau überlegen.
Russland spielt bei dieser Entscheidung keine Rolle und hat kein Vetorecht über eine NATO-Erweiterung, in welcher Form auch immer.
Die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine sind für uns nicht verhandelbar. Russland würde einen hohen politischen und vor allem wirtschaftlichen Preis für eine erneute Verletzung der ukrainischen Staatlichkeit zahlen.
What I am doing is putting together.
Was ich gerade tue, ist, ein sehr umfassendes Paket an Maßnahmen zusammenzustellen, von dem ich glaube, dass es Herrn Putin sehr, sehr schwer machen wird, das alles weiter zu betreiben.
To go ahead and do what people are worried he may do.
Es sind nicht wir, die jemanden bedrohen. Uns an der aktuellen Lage die Schuld zu geben, ist gelinde gesagt unverantwortlich.
Und jetzt heißt es, man will weiter im Gespräch bleiben. Dieses Fazit nach dem Videogipfel zum Ukraine-Konflikt zwischen US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin klingt freundlich, bedeutet aber nichts weiter als Ergebnislosigkeit. Seit Wochen werfen die USA Russland einen Truppenaufmarsch in der Nähe der ukrainischen Grenze vor. Biden drohte erneut mit wirtschaftlichen Sanktionen, der militärischen Unterstützung der Ukraine und mehr Soldaten an der Ostflanke der NATO. Putin geht umgekehrt von Truppenbewegungen auf der ukrainischen Seite aus und fordert weiter eine juristische Garantie, dass sich die NATO nicht weiter nach Osten ausweitet. Truppenaufmarsch, Sanktionsdrohung, mehr als Säbelrasseln? Wie gefährlich ist die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze und wie realistisch die Möglichkeit, sich in den weiterlaufenden Verhandlungen zu verständigen? Mit diesen Fragen werden sich auch die Außenminister der G7 auf ihrer Konferenz morgen beschäftigen, mit dabei die neue deutsche Außenministerin Baerbock, die eine härtere Gangart im Umgang mit Russland angekündigt hat. Auch ihre Rolle wird zu besprechen sein in der nächsten Stunde, die wir betitelt haben: Härtetest, die Ukraine, Putin und der Westen. Fangen wir mit der US-amerikanischen Perspektive an und der Stimmung in den USA nach dem Videogipfel der beiden Präsidenten.
Aufrichtig und klar sei Biden gewesen und vor allem direkt. So fassen viele US-Zeitungen das heiß erwartete Videogespräch mit Russlands Präsident Putin zusammen. Deutlich habe Biden ihm gedroht. Komme es zur Eskalation an der Grenze, dann hagele es Wirtschaftssanktionen. Und auch bei dem für Putin wohl wichtigsten Punkt gab Biden nicht nach. Putin wollte eine Garantie, dass die NATO sich nicht weiter nach Osten ausweitet. Nix da, sagt Victoria Nuland, US-Diplomatin dem Fernsehsender CBS. Wir werden nicht die Politik der offenen Tür der NATO ändern, sagt Nuland, und auch nicht mehr als 70 Jahre Regeln. Heißt, wenn die Ukraine der NATO beitreten möchte, kann die Ukraine das selbstverständlich grundsätzlich tun.
And we are not going to give Russia a veto over the alliances of a sovereign country.
Wir werden Russland nicht erlauben, über die Bündnisse eines eigenständigen Staates zu entscheiden, so Nuland. Und Biden soll nachgelegt haben. Sollte Russland doch eine Offensive wagen, dann würden die USA die Ukraine weiterhin unterstützen.
This year alone, the United States has provided more than $450 million in security assistance to Ukraine.
Allein in diesem Jahr, sagt Nuland, haben die USA der Ukraine mehr als 450 Millionen Dollar bereitgestellt für die Sicherheit des Landes.
And we are obviously open to doing more if the situation requires.
Und offensichtlich seien die USA bereit, auch mehr zu investieren. Doch ganz so einfach ist die Situation für Biden nicht. Was die Verhandlungen erschwert: Die Europäer sind abhängig von Russland für ihre Energieversorgung. Sollte die Beziehung zu Russland sich verschlechtern, könnte die Wirtschaft in Europa darunter leiden. Doch laut Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan ist genau das ein gutes Druckmittel. Die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2, zu der Biden eben erst widerwillig sein Einverständnis gegeben hatte.
The fact is, the gas is not currently flowing through the Nord Stream 2 pipeline.
Fakt ist, sagt Jake Sullivan, momentan fließt gar kein Gas durch die Pipeline. Heißt,
that it's not leverage for Putin. Indeed, it is a leverage for the West.
Nord Stream 2 ist kein Druckmittel für Putin, es ist ein Druckmittel für den Westen. John Ratcliffe, ehemaliger Geheimdienstkoordinator unter Ex-Präsident Donald Trump, kritisiert auf Fox News genau das.
The leverage that Joe Biden should be asserting on world leaders should have been on Angela Merkel. Not on Vladimir Putin today.
Biden hätte Druck auf Angela Merkel ausüben müssen, nicht auf Wladimir Putin, so Ratcliffe. Doch laut US-Zeitungsberichten, die sich auf einen Kongressmitarbeiter berufen, sei das so in etwa geschehen. Im Falle einer russischen Invasion der Ukraine hätten Deutschland und die USA sich geeinigt, die Nord Stream 2 Pipeline doch zu schließen. Erstmal jedoch steht fest, dass die Teams beider Präsidenten nun die Verhandlungen fortsetzen wollen. Etwas Zeit kaufen, der Wille bestehe auf beiden Seiten.
Franziska Hoppen über die US-amerikanische Perspektive auf den russisch-ukrainischen Konflikt. Das wollen wir jetzt noch vertiefen mit Dr. Constanze Stelzenmüller, Inhaberin des Fritz-Stern-Chairs bei der Brookings Institution, einer Forschungsstelle zu transatlantischen Beziehungen. Guten Tag nach Washington.
Hallo, grüßen Sie.
Die USA drohen mit Wirtschaftssanktionen. Mit welchen genau will Biden denn Russland unter Druck setzen?
Also ich glaube, zuerst mal sollte man sagen, die USA und die Europäer drohen auch, Deutschland droht. Sie erinnern sich vielleicht, dass vor vergangener Woche die noch Bundeskanzlerin Angela Merkel sich neben dem polnischen Premierminister Morawiecki in Berlin gestellt hat, da war ich noch da, und gesagt hat, dass Russland ernsthafte Wirtschaftssanktionen zu gewärtigen habe, wenn es die Ukraine angreife. Also das ist keine rein amerikanische Angelegenheit und es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, auch im Hinblick auf Russland, dass das so alles sehr sorgfältig abgesprochen ist, anders als noch bei der amerikanischen Vorgängerregierung. Es geht, glaube ich, um eine Menge verschiedene Optionen, die gar nicht, also so noch nicht entschieden sind. Es gibt die Möglichkeit, die Oligarchen und Kleptokraten rund um Putin herum auf Einreiseverbotslisten zu setzen, ihre Bankkonten zu schließen, solche Dinge, also persönliche Sanktionen. Dann gibt es die Möglichkeit, das ist aber schon nahe an der nuklearen Option, Russland aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT auszuschließen. Und für Deutschland von besonderem Interesse ist natürlich die Zukunft der Pipeline Nord Stream 2. Also da gibt es hier Forderungen, auch von der amerikanischen Regierung. Die Meinungslage in Berlin ist da, glaube ich, noch nicht klar. Aber ich glaube, das ist in der Ampelregierung von Olaf Scholz durchaus nicht unumstritten.
Das werden wir im weiteren Verlauf der Sendung auch noch vertiefen, auch dieses Zusammenspiel von USA, EU und Deutschland. Bleiben wir noch mal einen Moment bei beiden, weil da war ja nun mal dieser Videogipfel auch zwischen den Zweien und eine Drohkulisse wurde aufgebaut. Was will denn Präsident Biden eigentlich erreichen mit dem angedrohten, ja, wirtschaftlichen Druck, aber überhaupt mit diesem Druck, den er versucht auf Putin auszuüben? Was erwartet er von Putin?
Ja, zunächst mal, das hat er ja sehr deutlich gemacht. Also zunächst mal ist die Ansage, diese 115.000 russischen Truppen, die entlang der ukrainischen Ostgrenze massiert sind, sollen nicht in die Ukraine einmarschieren oder von dort aus Angriffe in die Ukraine starten. Die Anzahl und Auswahl der Truppen, die dort sind, haben nicht nur in Washington, sondern auch in Europa die zuständigen Beobachter in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Also man kann darüber streiten, ob diese Truppen für eine groß angelegte Intervention geeignet wären. Aber dass Putin da eine Drohkulisse aufbaut und das ja auch rhetorisch begleitet mit Forderungen, ist ja völlig unumstritten. Darum geht es. Und diese Forderungen betrachten die westlichen Mächte, NATO-Mitglieder, als unakzeptabel. Unter anderem die Forderung, dass die NATO nicht mehr erweitert werden dürfe, ganz allgemein, und dass sie konkret dass es niemals eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine geben dürfen. Das wird deshalb für unangemessen erachtet, weil nach dem Grundprinzip der NATO das eine Frage der freien Entscheidung der NATO-Mitgliedstaaten sind und zunächst mal jeder Staat ein Antragsrecht hat, das dann die Mitgliedstaaten zu prüfen hätten. Aber was der Westen nicht bereit ist zu akzeptieren, ist die russische Vorstellung einer Einflusssphäre, in der Russland alleine bestimmt, welche Entwicklung Staaten in seine Nachbarschaft nehmen.
Und wie weit geht da die Toleranz oder die Geduld von beiden? Natürlich immer in Absprache mit der EU und Deutschland. Das wird ja auch immer deutlich, wie Sie es auch betont haben, dass man da an einem Strang ziehen muss. Aber wie weit geht die Geduld oder die Verhandlungsbereitschaft auf der Seite Bidens?
Also zunächst mal hat Biden ja jetzt schon durchaus ein Zugeständnis gemacht, nämlich mit Russland in ein Gespräch einzutreten über die Sicherheitslage in Europa, an dem natürlich Europäer zu beteiligen wären und auch die Ukraine zu beteiligen wäre. Für Russland geht es ja immer auch bei diesen Themen um Statusgewinn, um Distinktion, um Anerkennung seiner Bedeutung durch den amerikanischen Präsidenten, den Putin, glaube ich, als seinen einzigen wirklich ebenbürtigen Berufskollegen betrachtet. Und insofern, diese Anerkennung ist für Russland nicht unwichtig. Die Frage ist nur jetzt, ob es tatsächlich möglich ist, mit Russland über die Präsenz dieser Truppen an der ukrainischen Grenze zu reden und über Forderungen, die über die Ukraine hinausgehen oder Themen, die über die Ukraine hinausgehen, wie Abrüstung und Rüstungskontrolle in Europa und so weiter. Es gab ja im Sommer einen Gipfel zwischen Biden und Putin in Genf, wo die beiden miteinander vereinbart hatten, in ein größeres Gespräch über gemeinsame Sicherheitsinteressen zu reden. Und insofern ist das Gespräch, das Biden nicht jetzt gerade angeboten hat, nicht unvereinbar mit der begonnenen Diskussion.
Die Bereitschaft für Diplomatie ist und bleibt da. Dr. Constanze Stelzenmüller vom Think Tank Brookings in Washington. Vielen Dank. Härtetest, die Ukraine, Putin und der Westen, der Tag in H2 Kultur. In dem Buch Eine Formalie in Kiew beschreibt der Autor Dimitri Kapitelmann genau das, eine Formalie. Die Geschichte eines Behördengangs in Kiew. Ein junger Mann, Mitte 20, der 8 Jahre alt war, als er mit seinen Eltern zusammen als Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen ist, wie Kapitelmann übrigens selbst, entscheidet sich, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Er stellt sich dem Behördenwahnsinn, der damit verbunden ist.
Viel zu früh am Abfluggate in Leipzig und allein zwischen den leeren Sitzreihen kommt mir ein Rat meiner Mutter in den Sinn. Ein ukrainischer Rat, eigentlich eher ein Verbot. Ich musste es seit Ewigkeiten nicht mehr bedenken, es war nicht nötig hierzulande. In meinem ersten Leben aber, meinem ersten Land, schlenderten wir durch die Straßen Kiews, als mich Mama ruckartig anhielt. Ich war bedenkenlos auf einen Gullideckel getreten. Damals Mama beugte sich herunter, sah mir ernst in die Augen und sprach: »Mein Häschen, in diesem Land darfst du niemals auf Gullideckel treten, hörst du? Du weißt nie, ob sie festgeschraubt sind, und dann fällst du rein und kommst nie wieder zu uns hoch. Versprich mir, dir das zu merken.« Offenbar habe ich mein Versprechen gehalten. Achtung, eine Durchsage für Passagiere von Ukraine International Airlines, Flug 328 nach Kiew, verzögert sich um voraussichtlich 2 Stunden. Wir bitten dies zu entschuldigen und danken für Ihr Verständnis. Meine deutschen Landsleute fuchteln verständnislos mit den Armen, meine ukrainischen Landsleute zucken nur ungerührt mit den Schultern, wenig überrascht von der 2-stündigen Verspätung unseres planmäßig 2-stündigen Fluges. Sie taten nur, was Ukrainer täglich tun, nicht an die Ukraine glauben. Als einer, der die postsowjetische Staatssäure mit der Muttermilch aufsog, hätte ich das eigentlich wissen müssen.
Dimitri Kapitelmann, eine Formalie in Kiew. Wie es weitergeht, später hier bei HR2 der Tag. Die USA werfen Putin Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze vor. Putin wiederum beklagt einen Truppenaufmarsch auf ukrainischer Seite. Wie ist die Lage an der ukrainischen Grenze und wie die politische Stimmung in Moskau? Andrea Bär berichtet.
Strömender Regen und ein trister grauer Himmel. Das Wetter in der ukrainischen Hauptstadt Kiew passt zu den mageren Ergebnissen des Videogesprächs zwischen Joe Biden und Wladimir Putin. Es wurde zwar gesprochen, doch nach wie vor ist offen, wie es mit den russischen Truppen im Grenzgebiet zur Ukraine weitergeht. Allerdings, in der Ukraine waren die Erwartungen ohnehin nicht hoch gewesen. Der frühere ukrainische Botschafter in den USA, Valery Charly, bewertet das 2-Stunden-Gespräch so. Als Putin dringend ein Treffen mit Biden brauchte, eskalierte er im Frühjahr die Lage und bekam ein Treffen in Genf. Und das hat wieder geklappt. Die USA wollen diesen diplomatischen Kanal offensichtlich aufrechterhalten. Andererseits haben sie schon weniger Illusionen. Ich denke, in den kommenden Monaten gibt es ein persönliches Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem russischen Staatschef. Sollten russische Truppen die Ukraine angreifen, hatte Biden mit harten Sanktionen gedroht und Putin Diplomatie anstelle möglicher Invasion nahegelegt. Putin-Berater Juri Uschakow erläuterte die Einschätzung des Kreml. Die Ukraine sei das wichtigste Thema gewesen und Putin habe Biden informiert, dass die Ukraine das Minsker Abkommen sabotiere, das den Krieg in der Ostukraine beenden soll. Putin sei besorgt über militärische Aktivitäten von Ukraine und NATO nahe russischer Grenzen und habe die roten Linien Moskaus formuliert. Diese bestimmten roten Linien sind ja jedem bekannt und betreffen vor allem jeden weiteren NATO-Vorstoß nach Osten und die Stationierung besonders offensiver Waffen, die uns auf dem Territorium der Ukraine bedrohen. In der Ostukraine herrscht unterdessen weiter eine brüchige Waffenruhe. Zwischen der ukrainischen Armee und Separatisten, die laut Kiew und seinen Partnern von Russland aus unterstützt werden, was Moskau vehement bestreitet. Greifbare Ergebnisse von Gesprächen zwischen Biden und Putin wären für den Donbass wichtig. Doch richtig ankommen würde das dort nicht, sagt Miroslav Hai, Leiter der Stiftung Mir i Co, Frieden und Co in Kiew. Die Kämpfer an der Front interessieren sich überhaupt nicht für diese Verhandlungen. Sie haben natürlich von dem Gespräch gehört und schauen Nachrichten, aber sie sind vor allem mit ihrem Alltag sehr beschäftigt. Das Verfolgen der Verhandlungen von Biden und Putin kann das Leben der Soldaten vor Ort nicht verändern. Hier herrscht jeden Tag Krieg und niemand macht sich Illusionen über die weitere Entwicklung der Ereignisse. Die Zwischenbilanz des ehemaligen ukrainischen USA-Botschafters Valery Charlie fällt unterdessen so aus. Wir nehmen die Eskalation absolut ernst, aber einfach ohne Panik. Was Europa angeht, hat es auf die Lage etwas anders reagiert und endlich hat man begonnen, das russische Militärszenario aktiv zu besprechen. Was das Wetter angeht, ist die Lage einfacher. Für die kommenden Tage ist Regen angesagt.
Das Wetter in Kiew und die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze. Die ist angespannt. Eine militärische Eskalation wird weiter für möglich gehalten. Auch die russische Annexion der Halbinsel Krim 2014 folgte aus dem Ukraine-Konflikt, der sich damals zu einem offenen Krieg entwickelt hatte. Silvia Stöber ist Reporterin im postsowjetischen Raum, unter anderem für die Tagesschau. Guten Tag, Frau Stöber.
Guten Tag.
Wie sehr besorgt denn auch die anderen ehemaligen sowjetischen Staaten die militärisch angespannte Situation an der Grenze zur Ukraine? Fangen wir mal mit den baltischen Staaten an.
Ja, bei den baltischen Staaten ist die Situation ja eine andere, weil alle drei seit 2004 schon Mitglied der NATO und auch der EU sind und da jetzt rotierend auch NATO-Truppen stationiert, also präsent sind und immer wieder ausgewechselt werden und da auch regelmäßig zum Beispiel Flüge mit Kampfjets stattfinden. Da ist eben ganz klar, da steht die NATO und das wäre nur eine Option für Putin unter sehr, sehr spekulativen Umständen für den Fall, dass beispielsweise Trump wieder in den USA Präsident werden würde, wenn sich die Lage in Europa nochmal ändern würde. Die Ängste sind schon da, aber die sind bei weitem nicht so groß wie in den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, die auch historisch viel näher dran waren an der Sowjetunion oder auch an Russland, als es noch ein imperiales Reich, also das Zarenreich war.
Also das ist eine klare Grenze, da sind auch Muskelspiele auf der anderen Seite offensichtlich zu beobachten. Dann schauen wir doch ein Land, wie Sie es eben angesprochen haben, mit einer anderen Situation, nämlich zum Beispiel Georgien. Auch dort gibt es eine angespannte Lage. Ist das vergleichbar zur Grenze zur Ukraine?
Also sicherheitspolitisch gesehen ja, weil auch dort gibt es zwei Gebiete, also abtrünnige Gebiete, die unter Kontrolle der russischen Streitkräfte stehen. Und das eine Gebiet, Südossetien oder Trinvali-Region, wie es genannt wird, da sind die Truppen praktisch 50 Kilometer vor der Hauptstadt Tbilisi. Und diese Truppen sind und das Militärgerät, das dort stationiert sind, das ist sehr massiv. Und wollten das die russischen Truppen tun, dann könnten sie das Land praktisch in kürzester Zeit einmal in der Mitte durchschneiden von Nord nach Süd und dann wäre das Land paralysiert. Und Georgien ist vergleichbar mit der Ukraine insofern, als es auch in der Verfassung stehen hat, dass es NATO-Mitglied und EU-Mitglied werden möchte und dass es da auch schon länger Programme gibt seitens der NATO mit Georgien. Es ist genauso wenig aussichtsreich, dass Georgien Mitglied wird der NATO, eben wegen dieser abtrünnigen Gebiete und vieler anderen Probleme und eben auch der Frage, ob die NATO jemals in der Lage wäre, Georgien zu verteidigen, wenn es darum ginge. einen Angriff Russlands abzuwehren. Also das ist sehr fragwürdig. Aber es gibt eben Programme, die Georgien stärken sollen. Also die Streitkräfte trainieren und so weiter, die auch so eine Integration oder eine vergleichbare Ausbildung ermöglichen. Georgien war in Afghanistan sehr aktiv, hat dort sehr viel auch gemeinsam mit NATO-Truppen aktiv gewesen, auch besonders der Bundeswehr. Da hat man viel gelernt. Und das hofft man jetzt auch, dass das weiterhin hilft, wenn es darum geht, ein mögliches Ausgreifen Russlands in Richtung Südkaukasus, was ja auch nicht unbedingt auszuschließen ist, zu kontern.
Gilt das auch für Kasachstan?
Kasachstan ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil es eben noch weiter nach Asien ist, weil es eben viel größer auch ist und gar nicht die Frage steht einer westlichen, einer Annäherung an den Westen. Dort gibt es aber zum Beispiel eine große russische Minderheit von etwa 20%, und die vor allem im Grenzgebiet zu Russland leben. Und da beobachtet man die Situation natürlich auch sehr, sehr genau, was in der Ukraine passiert, weil es gibt auch etwas Vergleichbares, nämlich dass Putin ähnlich wie bei der Ukraine die Staatlichkeit Kasachstans schon mal in Frage gestellt hat und auch andere Politiker in Russland das gemacht haben. Und da fühlt man sich eben sehr so an imperiales Gehabe Russlands erinnert und die Möglichkeit, dass Russland diese Menschen und deren Willen einfach gar nicht ernst nimmt, sondern dass Russland einfach davon ausgeht, dass die Länder direkt an der Grenze einfach eine Pufferzone sind, die man möglichst auch kontrollieren will, um das eigene Land noch mal stärker abzusichern.
Das heißt, es geht mehr um die Lage dieser Nation als um die einzelnen Staaten, und es geht schon mal überhaupt nicht um die Leute, die da leben?
Das kann man so interpretieren, weil es gibt Mehrheiten in der Ukraine, in Georgien zum Beispiel, die sagen, wir möchten aber gar nicht, also wir möchten Mitglied der NATO werden, wir möchten Mitglied der EU werden, aber das spielt für Putin keine Rolle, sondern der sagt, das ist ein Gebiet, das ist von unserem Interesse, dass wir das kontrollieren können, dass wir da Einfluss haben, dass dort niemand anders Kontrolle ausübt. Da geht es ja nicht nur um die NATO, da geht es ja zum Beispiel auch um die Türkei oder auch Iran, die als weitere Mächte in der Region sind und die dort auch gerne mehr Einfluss haben möchten. Aber Russland versucht immer, dort seinen Einfluss auch geltend zu machen und eben auch historisch gesehen weiterhin diesen imperialen Blick aufrechtzuerhalten.
Der gesamte postsowjetische Raum ist eine geostrategische Pufferzone, so schätzt das Silvia Stöber ein, freie Reporterin im postsowjetischen Raum, unter anderem für die Tagesschau. Besten Dank. So schaut Putin auf diese Länder. Andere Situation natürlich in den baltischen Staaten, weil sie NATO-Mitglied und EU-Mitglieder sind. Härtetest, die Ukraine, Putin und der Westen, der Tag in HR2 Kultur. In dem Buch Eine Formalie in Kiew von Dimitri Kapitelmann geht es um einen jungen Mann, der als Kind aus der Ukraine nach Deutschland gekommen ist und der jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen möchte. Seitdem war er nicht mehr in seinem Geburtsland, seitdem er in Deutschland ankam, aber an die Schilderungen seiner Mutter aus der Zeit erinnert er sich gut.
Mama, warum können Kanalisationsdeckel in Kiew fatale Fallen sein? Weil es die Ukraine ist. Warum kommt die Feuerwehr nicht, um einen wieder rauszuholen? Weil es die Ukraine ist. Wieso ist die Luft radioaktiv, die Chirurgin betrunken, der Notar ebenso, der Briefträger analphabet, der Straßenhund auf nur einem Ei kastriert und jede Präsidentin am Ende der Amtszeit steinreich? Weil es die Ukraine ist. Und genau dorthin muss ich nun zurück, um jemanden zu bestechen. Kein Schimmer wen, ich weiß nur, dass irgendjemand geschmiert gehört. Nur so kann ich deutscher Staatsbürger werden. Legal geht es nicht, auch nicht nach einem Vierteljahrhundert als hiesiger Landsmann. Ich vereinbarte also einen Termin bei der Ausländerbehörde Leipzig und saß bald Frau Kunze im Raum B106 des Technischen Rathauses gegenüber.
Dimitri Kapitelmann, eine Formalie in Kiew. Es geht gleich noch weiter hier bei uns, HR2 der Tag. Wie die baltischen Staaten hat auch die Ukraine früh die Nähe zur EU gesucht. Zwar ist sie noch nicht EU-Mitglied, aber das Verfahren läuft und erste Schritte sind gemacht.
Schon 2004 hat der damalige ukrainische Präsident Juschtschenko erklärt, die Ukraine will Teil der EU sein. 4 Jahre später gab es dann ein Assoziierungsabkommen und seither viele kleine Schritte. So ein Assoziierungsabkommen führt nicht automatisch zu einem EU-Beitritt. Die EU spricht aktuell von Partnerschaft. Ganz offiziell heißt es, Die EU strebt eine zunehmend enge Partnerschaft mit der Ukraine an, die die allmähliche wirtschaftliche Integration und eine Vertiefung der politischen Zusammenarbeit zum Ziel hat. Das mit der wirtschaftlichen Integration läuft schon ganz gut. Die EU ist der größte Handelspartner der Ukraine. Über 40% ihres Handels wickelt sie mit EU-Ländern ab. Im Vergleich liegt Russland mit nicht mal 20% auf Platz 2. Und die EU steckt auch Geld in die ukrainische Wirtschaft. Mehrere Milliarden bis heute. Sie verzichtet außerdem einseitig auf Zölle. Was die eben erwähnte Vertiefung der politischen Zusammenarbeit angeht, mahlen die Mühlen etwas langsamer. In Sachen Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterstützt die EU die Ukraine bei der Reform des zivilen Sicherheitssektors. Gegen Russland gab es restriktive Maßnahmen als Reaktion auf die Annexion der Krim und die bewusste Destabilisierung des Landes. Und außerdem finden regelmäßige EU-Ukraine-Gipfeltreffen statt. Dieses Jahr zum 23. Mal und die Führungsspitzen bekannten sich erneut zu einer Partnerschaft. Von Beitritt keine Rede. Wie könnte nun die Ukraine ihren Wunsch deutlich machen, wirklich zu Europa zu gehören? Sie hat ihn in ihre Verfassung geschrieben. Dazu die Absicht, auch der NATO beizutreten. Im Februar 2019 haben die Abgeordneten in Kiew mit großer Mehrheit einem entsprechenden Verfassungszusatz zugestimmt. Die Mitgliedschaft bei EU und NATO bedeute für die Ukraine eine Sicherheitsgarantie, sagte der damalige Präsident Poroschenko.
Indem wir uns in unserer Verfassung dazu bekennen, der NATO und der EU beizutreten, senden wir eine Botschaft nach Moskau. Wir gehen getrennte Wege, vollständig und dauerhaft. Russland als angreifendes Land wird nicht verhindern können, dass wir der NATO und der Europäischen Union beitreten.
Aktuell bereitet sich die Ukraine darauf vor, im Jahr 2024 formell die EU-Mitgliedschaft zu beantragen, um in den 2030er Jahren dann beizutreten.
Bianca Schwarz über die Schritte auf dem Weg der Ukraine in die EU. Diese Schritte sind dem russischen Präsidenten Putin von jeher ein Dorn im Auge. Johannes Krotzki, ehemaliger ARD-Moskau-Korrespondent, guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Was befürchtet Putin denn, wenn Russlands Nachbar die Ukraine wirklich NATO- und EU-Mitglied werden würde?
Nun, er hat natürlich Angst, dass NATO-Truppen und auch militärisches Potenzial noch mehr an seine Grenzen heranrückt. Die Ukraine hat ja eine relativ große Grenze mit Russland. Die anderen Staaten, die schon erwähnt wurden vom Baltischen, sind ja nur 2 Grenzgebiete zu Russland. Da stehen ja auch schon Militärs, die zur NATO gehören. Und das wäre dann diese berühmte Einkreisungsangst. Denn er sieht ja nicht nur die eine Seite, sondern er sieht ja doch auch, dass das östliche Gebiet Russlands von der NATO eingegrenzt ist. Nämlich Alaska gehört ja auch zur NATO, das darf man nicht vergessen. Das heißt, Russland grenzt an Amerika genauso, wie es eben auch an Europa grenzt. Das ist etwas, was wir in unserer Vorstellung, in unserer Geografie gar nicht im Kopf haben. Und damit kommt diese Einkreisungsangst. Dann sieht er natürlich auch, dass vor allen Dingen Amerika ganz stark sich in Zentralasien engagiert. Kasachstan, eben erwähnt, hat sich ja zur Dreisprachigkeit bekannt, darunter auch Englisch als offizielle Staatssprache eingeführt und macht eine ganz klare Politik, die Schaukelpolitik nach Westen, nach China und nach Russland ist. Und da hat er auch Angst, dass das auch noch umkippen könnte. Und damit wäre diese Einkreisungsangst, von der er immer redet, sozusagen bildlich dargestellt.
Er redet im Moment aber vor allen Dingen von einer gefühlten Bedrohung durch die NATO-Osterweiterung und begründet damit auch seine Schritte. Wenn wir da mal ein bisschen in die Geschichte schauen, Außenminister Genscher hatte ja seinerzeit eine Osterweiterung der NATO noch ausgeschlossen. Eine vertragliche Zusicherung gab es aber nie, oder?
Natürlich, das hat es nie gegeben. Deshalb kann man auch auf den NATO-Internetseiten genau dazu eine Dokumentation sehen, dass es nie eine verbindliche Zusage gegeben hat. Nun ist aber es problematisch. Es gibt beispielsweise die Memoiren des US-Außenminister Baker. Da steht wörtlich drin, ja, ich sagte Gorbatschow, dass die NATO sich um keinen Zentimeter ausbreiten wird. So Baker persönlich. Dann natürlich das berühmte Genscher-Gespräch beziehungsweise seine Rede in Tutzing, wo er gesagt, was auch immer geschieht, eine Ausdehnung des NATO-Territoriums nach Osten, wird es nicht geben. Dann von Kohl in seinem Gespräch mit Gorbatschow am 25. Januar 1990, übrigens auch in den Akten des Bundeskanzleramtes nachzulesen, sagt er, wir meinen, dass die NATO ihren Aktionsradius nicht ausweiten soll. Und obendrauf sitzt eben noch der 2+4-Vertrag. Das ist auch sehr wichtig für die Sichtweise Russlands. Darin ist ja festgehalten, dass auf keinen Fall sich ausländische Truppenteile der NATO oder aber auch irgendwelche Kernwaffen auf das Gebiet der DDR ausgedehnt werden darf. Auch dort gab es einen für uns rechtsgültigen Vorbehalt. Das heißt, die NATO darf sich mit ihren ausländischen Truppen und mit ihren Kernwaffen nicht auf die DDR ausweiten. Mhm. Also auf das jetzige sozusagen, auf die neuen Bundesländer. Und das alles zusammengenommen wird immer genommen als etwas, ja, wenn wir euch nicht glauben durften damals, dann glauben wir auch euch heute nicht. Deshalb will er ja jetzt eben etwas schriftlich Verbindliches haben, was natürlich also relativ absurd ist, denn er kann ja nicht über die Ukraine verfügen. Das Problem jedoch ist, es gibt eine rote Linie für Putin oder roter Faden, muss man sagen, wo er seit einem Jahr immer wieder die Staatlichkeit der Ukraine in Frage stellt, die nationale Identität in Frage stellt und eben die Ukraine letztlich als einen Teil Russlands beansprucht.
Und die NATO-Osterweiterung, eben die Erweiterung der NATO Richtung Lettland, Estland, Litauen, als NATO-Mitglieder, als Osterweiterung, junge Osterweiterung beschrieben wird und das eben natürlich Putin auch Sorgen macht. Er wirft nun auch der Ukraine vor, mehr als 120.000 Soldaten an die Grenze zu den Separatistengebieten verlegt zu haben. Wir haben eben gehört, dass die USA eben sagen, wir werden die Ukraine unterstützen. Ein Kreml-Sprecher hatte schon vor dem Gespräch zwischen Biden und Putin gesagt, Russland hat nicht vor, irgendjemanden anzugreifen, aber wir haben unsere Befürchtungen und unsere roten Linien. Kommen wir vom roten Faden mal zu den roten Linien. Und das ist die Verlegung von militärischer NATO-Infrastruktur in die Ukraine.
Ja, ganz jedenfalls sichert so. Nun ist es ja nicht nur so, dass die Ukraine keine Chance haben wird, in nächster Zeit in die NATO zu kommen, sondern ganz im Gegenteil, Amerika macht eine relativ unabhängige Militärpolitik. Man weiß nicht genau, ob es stimmt, dass es 1 Milliarde ist, die investiert wurde, aber wir wissen, dass natürlich sehr viel amerikanisches Waffenmaterial in die Ukraine geliefert wurde. Wir wissen, dass sehr viele amerikanische Militärberater in der Ukraine in der Armee aktiv sind. Ich erinnere aber daran, dass genau dieses Frau Merkel, als sie noch Bundeskanzlerin war, bei den ersten Eskalationen in Abrede gestellt hat, sagt, wir werden nie akzeptieren, dass wir Waffenlieferungen in ein Krisengebiet machen und wir werden dort auch nicht die Ukraine in die NATO aufnehmen. Das hat sie ja eigens persönlich verhindert 2008 auf dem berühmten NATO-Gipfel in Bukarest, als das Präsident Bush schon wollte. Mhm. Und deshalb gibt es eine nicht ganz einheitliche Linie zwischen, ich möchte mal sagen, Deutschland und den USA. Im Moment wird sich das vielleicht noch etwas anders entwickeln.
Das werden wir auch später nochmal besprechen. Aber wenn Sie jetzt auch eben gerade auch als Kenner der Region sich das anschauen, was im Moment dort passiert, für wie gefährlich halten Sie die Lage?
Wir haben einen Krieg und dieser Krieg ist am Laufen, auch wenn wir das nicht immer wahrnehmen wollen. Und dieser Krieg kann relativ schnell eskalieren, denn die Bedürfnisse, die Russland dort hat, nämlich seine Bürger sozusagen nach Russland rüberzuziehen, das ist gravierender, als wir es wahrnehmen wollen. Denn Russland hat 600.000 russische Pässe in der Ostukraine verbreitet, ausgeverteilt und kann damit sagen, dass sie jetzt zum Schutz ihrer Staatsbürger dort militärisch aktiv werden wollen. Also das kennen wir ja, solche Dinge gibt es ja überall, dass man überall diese Pässe verteilt. Das Zweite, und das müssen wir uns nochmal klar machen, in Putins Kopf ist etwas, das hat er wirklich wörtlich niederschreiben lassen unter seinem Namen, wo steht, dass die Ukraine auf Kosten des historischen Russlands geschaffen wurde. Klar ist, so heißt es wörtlich da drin, Russland wurde tatsächlich ausgeraubt. Mit diesem Bild läuft er durch die Medien. Mit diesem Bild macht er seine politische Propaganda in der Öffentlichkeit. Das ist das eine, was auch viele Russen inzwischen glauben. Das andere ist, er gibt den Russen das Gefühl, jetzt wird Russland angegriffen von uns. Mhm. Also nicht wir fühlen uns bedroht von Russland, sondern Russland macht in den Medien ein ganz klares Szenario der Bedrohung durch den Westen. Und das ist natürlich auch schwierig.
Und ein Stichwort müssen wir noch ansprechen, Herr Grotzky, Nord Stream 2 könnte auch ein Teil dieser Auseinandersetzung werden. Wie empfindlich könnte das Russland treffen?
Ich glaube, jetzt sage ich etwas Ketzerisches, aber das habe ich ja schon öfter gesagt. Ich glaube, der Westen würde mehr darunter Nachteile haben als Russland, weil wir bei der gesamten Umstellung unserer Energieversorgung auf dieses Gas noch lange angewiesen sein werden. Das Zweite ist, wenn wir Nord Stream 2 in Frage stellen. Warum dann nicht Nord Stream 1? Nord Stream 2 ist ja nichts anderes als 2 weitere Röhren neben Nord Stream 1, wo bereits 57 Milliarden Kubikmeter jedes Jahr in den Westen fließen und damit betreiben wir unsere Wirtschaft. Also ich halte von dieser ganzen Nord Stream Sache nicht so wahnsinnig viel, das jetzt unter diesem politischen Aspekt zu sehen, sondern anders. Wir haben selbst in der kältesten Kriegszeit mit der damaligen Sowjetunion Wirtschaftsverträge gemacht und gehalten. Und die russische Seite hat auch ihre Verträge eingehalten. Also das ist etwas völlig anderes und das sehen die auch getrennt. Ich meine, man sollte das mit weniger Leidenschaft ansehen und nicht unbedingt Nord Stream als ein Druckmittel einsetzen, denn möglicherweise schaden wir uns selber damit.
Die russische Perspektive auf das, was da im Moment an Druck aufgebaut wird. Johannes Grotzki, ehemaliger ARD-Moskau-Korrespondent, vielen Dank. Härtetest, die Ukraine, Putin und der Westen, der Tag in HR2 Kultur. In Dimitri Kapitelmanns Buch Eine Formalie in Kiew entscheidet sich ein junger Mann nach 17 Jahren in Deutschland, endlich die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. 8 Jahre alt war er, als er mit seinen Eltern die Ukraine verlassen hat und seitdem ist er nie wieder zurückgekehrt. Gerade sitzt er in der Ausländerbehörde Leipzig bei Frau Kunze und erfährt, was er an Papieren braucht für seinen Antrag.
Unser erstes Aufeinandertreffen dauerte nicht lange. Frau Kunze händigte mir ein Antragsformular und Merkblätter zu den geforderten Unterlagen aus. Bis ich alles beisammen hatte, was verlangt wurde, dauerte es dann allerdings 1,5 Jahre. Moment mal, 1,5 Jahre, um alle Unterlagen zu besorgen? Ist es wirklich dermaßen kompliziert? Sie wundern sich vielleicht, liebe Landsleute, was muss man überhaupt beweisen, um Deutscher zu werden? Und was hat das bitte mit Korruption in Kiew zu tun? Nun, hauptsächlich geht es bei einem Einbürgerungsantrag darum, zu belegen, dass man Geld hat. Armut ist das absolute Ausschlusskriterium. Der Staat holt sich keine strukturelle Schwäche in den Volkskörper. Arbeitsverträge, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Mietauskünfte und diverse Versicherungspolicen, sehr viele Versicherungspolicen, das macht den Ausländer nachträglich deutsch. Na, das schaut doch ganz gut aus, lobte Frau Kunze Monate später meine migrantische Money-Mappe. Jetzt brauchen wir nur noch eine erneuerte Geburtsurkunde und eine Apostille von Ihnen. Erneuerte Geburtsurkunde? Wirklich? Nach 25 Jahren? Und was war das andere? Wussten Sie, liebe Landsleute, dass eine Apostille eine Beglaubigungsform im internationalen Schriftverkehr ist? Oder, um es mit den volksnahen Worten von Frau Kunze auszudrücken, das ist die behördliche Bestätigung einer behördlichen Bestätigung von der nächsthöheren Behörde. Und dann sagte sie, die können Sie nur in der Ukraine kriegen. In der Ukraine funktioniert kein Behördengang ohne Bestechung. Aber wie ist man in Kiew korrekt korrupt?
Dimitri Kapitelmann, eine Formalie in Kiew erschien bei Hansa HR2 der Tag. Über die amerikanische und die russische Perspektive auf den Ukraine-Konflikt haben wir jetzt gesprochen. Kommen wir zu der Rolle Deutschlands. Für die neue deutsche Regierung gibt es keine sanfte Übergabe, kein vorsichtiges Kennenlernen. Es geht gleich los mit den Herausforderungen. Für die frisch vereidigte Außenministerin Annalena Baerbock hieß das ab in den Flieger nach Paris, dann mit dem Zug nach Brüssel. Das ist nur das Programm von heute. Morgen stehen Warschau und das G7-Außenministertreffen in Liverpool auf ihrem Kalender und damit auch eine der mehreren heftigen Herausforderungen, die auf sie zukommen, die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze. Und damit sind wir bei der deutschen Rolle im aktuellen Ukraine-Konflikt. Während die Außenministerin bereits durch die Welt tourt, wollte auch die Unionsfraktion, die neue Opposition, sich nicht lange warm laufen, sondern hat für heute gleich eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt. Thema die Lage in der Ukraine und die Furcht vor einem möglichen Angriff Russlands. Anita Fünffinger hat die Debatte für uns verfolgt.
Johann Wadephul von der Unionsfraktion ist nicht der einzige Redner, den die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze schwer beunruhigt. Besorgniserregend sei die Truppenkonzentration Russlands. Die erste Aufgabe Deutschlands sei, gemeinsam mit der NATO und den westlichen Partnern Präsident Wladimir Putin ein Signal der Geschlossenheit zu geben. Die neue Außenministerin Annalena Baerbock hatte kürzlich angekündigt, gegenüber Russland deutlich kritischer aufzutreten. Wadephul mahnt nun vor zu großen Worten.
Wer den Mund spitzt, der muss dann am Ende auch pfeifen. Das heißt, wir werden auch darauf achten,
dass diese neue Koalition oder dass diese Bundesregierung ihre Bündnisverpflichtungen einhält.
Alexander Gauland von der AfD nennt die Situation an der ukrainisch-russischen Grenze ungemütlich. Die Schuld sei aber nicht immer nur an einer Seite zu suchen. Ähnlich argumentiert der linken Politiker Ali al-Dailami.
Auch Aktionen auf der Gegenseite sind nicht weniger problematisch. Die Aufrüstung der Ukraine durch die USA, die Türkei und weitere NATO-Staaten sowie auch die Stationierung von NATO-Militärausbildern in der Ukraine sorgen für erheblichen Zündstoff in diesem Konflikt und dieser Region.
Außenpolitiker Jürgen Trittin von den Grünen hält dagegen. Für ihn ist klar, von welcher Seite der Konflikt ausgeht.
Aber ich will mal eins deutlich sagen. Es ist nicht die NATO, die 120.000 Soldatinnen und Soldaten an der Grenze eines souveränen Staates in Gefechtsbereitschaft konzentriert hat.
Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, hofft auf Diplomatie im Rahmen des Normandie-Formats, also Gespräche zwischen Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland.
Deutschland ist im Normandie-Format Garantiestaat. Es ist der einzig verfügbare Rahmen für eine nachhaltige Friedenslösung in der Ostukraine. Es bedeutet aber auch, dass Russland sich seiner Verantwortung in diesem Konflikt bewusst sein muss.
Alexander Graf Lambsdorff, Vizefraktionschef der FDP, skizziert dabei die Schwierigkeiten. Russland vermische sehr oft Diplomatie mit Verteidigungspolitik.
Es gibt in der russischen Außenpolitik diesen Satz: Wer nicht auf Lavrov hören will, der bekommt es mit Shoigu zu tun. Also wer nicht auf den Außenminister hört, bekommt es mit dem Verteidigungsminister zu tun. Das geschieht ja die ganze Zeit gleichzeitig. Die Russische Föderation, und das ist nicht unser Wunsch, aber es ist eine Realität, mit der wir umzugehen haben, setzt das Militär als außenpolitisches Instrument ein.
Die Debatte insgesamt war geprägt vom Wunsch und Willen der Union, der SPD, der FDP und der Grünen, in der Außenpolitik weiterhin gut zusammenzuarbeiten. Auf der Gästetribüne saß der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrei Melnik, und hörte gespannt zu.
Anita Fünffinger über die von der Unionsfraktion für heute beantragte Aktuelle Stunde im Bundestag zur Lage in der Ukraine. Professor Jörg Barbarowski, als Historiker an der Humboldt-Uni Berlin mit der Geschichte Osteuropas befasst. Guten Tag.
Guten Tag.
Welche Tradition der Russlandpolitik findet den Baerbock vor? Merkel galt ja bei aller Kritik an Putin immer als eine, die gut mit dem russischen Präsidenten klarkam, einen besonderen Draht hatte. Was kommt da auf die neue Außenministerin Baerbock zu?
Ja, Merkel zeichnete sich ja dadurch aus, dass sie einen pragmatischen Zugang zu Russland fand. Ob das mit ihrer eigenen Ostvergangenheit zu tun hat, das vermag ich nicht zu beurteilen, aber auffallend war ja schon, dass sie den Gesprächsfaden nicht hat abreißen lassen wollen. Und ich würde mir wünschen, dass das auch die neue Außenministerin nicht täte, nämlich eine moralgeleitete Außenpolitik. Die mag zwar wohlfeil klingen, sie mag in der Bevölkerung oder in den bestimmten Kreisen, mag sie gut ankommen, aber am Ende muss man hier etwas erreichen können. Also wir müssen hier erreichen können, dass in der Ostukraine kein Krieg ausbricht. Das muss verhindert werden. Und das wollen ja alle Beteiligten. Aber dann muss man auch die richtige Strategie dafür haben. Und da denke ich, da wäre die Regierung gut beraten, den Kurs von Frau Merkel in diesem Fall nicht zu verlassen.
Mhm. Am Freitag, also morgen, ist G7-Außenministertreffen in Liverpool. Baerbock hat eine härtere Gangart gegenüber Russland schon angekündigt. Wie sensibel würde Russland denn auf einen anderen Kurs reagieren?
Also zunächst muss man ja mal sagen, es gibt gar keinen Bündnisfall, weil die Ukraine nicht Mitglied der NATO ist. Das ist schon mal das eine. Das zweite ist aber, dass immer wieder in der Öffentlichkeit ins Spiel gebracht wird, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden könnte. Der Abgeordnete der Linken hat ja ganz richtig gesagt, die Ukraine wird hochgerüstet. Es gibt amerikanische Militärberater im Land und es wird ständig davon geredet, dass die Ukraine Teil der NATO werden müsse. Darauf reagiert Russland empfindlich. Nun können wir natürlich mit Recht sagen, das ist Angelegenheit der Ukraine selbst zu entscheiden, welchem Bündnis das Land beitreten möchte. Das kann es ja auch. Aber wir können nicht einfach ignorieren, dass Russland in dieser Frage anders urteilt und dass Russland sich bedroht fühlt, eingekreist fühlt. Auch hier kann man sagen, aber das stimmt doch gar nicht. Das wird uns aber nicht weiterhelfen, weil das die Selbstwahrnehmung der russischen Politik ist. Und darauf müssen wir eine Antwort finden. Die Verschärfung von Sanktionen und die Drohung mit Krieg werden im Grunde die russische Position nur verhärten. Das wird zu keiner Lösung finden. Vor allen Dingen die Ukraine wird davon nicht profitieren, sondern die Ukraine wird der Amboss sein. auf den alle einschlagen. Und deshalb, glaube ich, ist das keine gute Lösung.
Jetzt hat Frau Stelzmüller am Anfang der Sendung betont, dass die USA natürlich nicht alleine agieren in diesem Konflikt, sondern immer mit EU und natürlich eben auch Deutschland zusammen. Umgekehrt geschaut jetzt mit Ihnen, welchen Spielraum hat Deutschland überhaupt? Auch jetzt hat Baerbock die Bedeutung der EU für die deutsche Außenpolitik schon hervorgehoben. Scholz hat angekündigt, dass man sich natürlich mit den anderen Staatschefs verständigen will. Jetzt war Baerbock heute schon in Paris und in Brüssel und hat genau das getan. Das heißt, dieses Bündnis bleibt immer fordernd oder bleibt immer im Vordergrund oder ist eben Deutschland auch nochmal mit einer besonderen Rolle ausgestattet?
Ich glaube erstmal, dass der Schlüssel zur Deeskalation in Washington liegt, weil die EU überhaupt gar keine Mittel hat, Russland zu drohen. Das kann nur Washington. Und die Mittel zur Deeskalation liegen auch in den USA. Aber die Amerikaner werden ihren harten Kurs gegenüber Russland nicht aufrechterhalten können, wenn Europa nicht mitzieht. Aber in Europa gibt es sehr unterschiedliche Interessen. Und es gibt eine alte Tradition der bundesrepublikanischen Politik, dass Deutschland eine Scharnierfunktion, eine Mittlerfunktion zwischen Russland und der EU und dem Westen einnimmt, auch aus ökonomischen, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und das hat ja Frau Merkel in einer gewissen Weise fortgesetzt. Und die Politik wäre klug beraten, wenn sie diese Mittlerrolle wahrnehmen könnte, weil aus der russischen Perspektive gilt gerade Deutschland als ein Land, das diese Aufgabe wahrnehmen könnte und es sollte diese Aufgabe auch wahrnehmen, um dort zu einer Deeskalation der Situation zu kommen.
Das heißt, der Schlüssel zur Deeskalation, sagen Sie, liegt einerseits in den USA, andererseits ist aber natürlich gerade mit dem Normandie-Format ja auch schon mal ein Schritt zur Deeskalation in der Krim-Krise beschritten worden oder genutzt worden und auch das kommt jetzt wieder auf den Tisch. Also diese Gespräche zwischen Russland, Deutschland, Frankreich und der Ukraine werden ins Blickfeld gerückt. Würden Sie denn denken, da werden alle Stühle am Tisch besetzt sein? Wie offen ist Russland für diese Gespräche jetzt aktuell?
Ich glaube, dass Russland für Gespräche offen ist, wenn der Ausgang von Gesprächen offen ist. Das, was Russland jetzt macht, nämlich 100.000 Soldaten an der Grenze zusammenzuziehen, hat ja keinen anderen Zweck, als genau diese Verhandlungen zu erzwingen. Das ist ja das, was Russland will. Russland will den Verhandlungstisch und Russland will die Gegenseite zwingen, jetzt über das Problem zu sprechen. Und ich glaube schon, dass der Tisch besetzt werden wird. Und die USA können dann nicht einfach daran vorbeisehen, wenn die vier Staaten sich an einen Tisch setzen und können das auch nicht ignorieren.
Das heißt, es wäre eine echte Chance zur Verhinderung der Eskalation oder sogar darüber hinaus zur Beilegung des Konflikts?
Es ist erstmal eine Chance zur Deeskalation. Es ist immer das Allerbeste, wenn man miteinander spricht. Dieses Signal wird in Russland so wahrgenommen. Aber zum Zweiten ist es natürlich auch eine Chance, Russland klarzumachen, dass Russland nicht bedroht wird. Ja, diese Befürchtung gibt es dort, wie unbegründet sie auch sein mag. Aber man muss Russland deutlich machen, dass es nicht bedroht wird, dass die Grenzen der NATO nicht bis nach Charkow im Osten der Ukraine ausgeweitet werden, sondern dass man ein Interesse an einer friedlichen Lösung des Problems hat und die Sicherheitsinteressen auch Russlands respektiert. Diese Seite vergessen wir leider immer zu sehen. Ich glaube, dass da eine große Chance drin besteht. Was mich ein bisschen pessimistisch stimmt, ist, dass es im Deutschen Bundestag mit dem Ausscheiden von Gernot Erler fast keinen Politiker mehr gibt mit Russland-Expertise, der sich auskennt und versteht, was die russischen Sicherheitsinteressen sind, was das russische Imperium war, was die Sowjetunion als Imperium gewesen ist. Davon hat kaum noch einer eine Vorstellung. Und das finde ich bedenklich.
Aber es gibt eine Chance zur Deeskalation im aktuellen Ukraine-Konflikt und Deutschland spielt dabei eine entscheidende Rolle, sagt Professor Jörg Barbarowski, Historiker an der Humboldt-Uni Berlin. Vielen Dank. Das war der Tag für heute. Der Videogipfel zwischen dem amerikanischen und dem russischen Präsidenten ist vorbei. Die Gespräche gehen weiter. Und das ist gut so. Der russisch-ukrainische Konflikt ist noch lange nicht ausgestanden. Die Lage bleibt brenzlig, weit über die Region hinaus. So viel ist deutlich geworden in der letzten Stunde. Aber noch ist die Diplomatie nicht am Ende. Jetzt mit einer neuen deutschen Regierung. Die Sendung können Sie nachhören, wie immer, unter hr2.de. Oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.